Guten Morgen und herzlich willkommen zur 42. Podcast-Folge zum digitalen Agrarbüro. Heute möchte ich über ein ganz besonderes Thema sprechen, und zwar über die Bürokratie in Deutschland. Ich hatte letztens bei Instagram eine Story gepostet, in der ich ein Dokument ausgedruckt habe. Und ihr wisst, ich bin nicht der riesengroße Papierfreund, aber es musste tatsächlich sein. Also es ging leider vom Prozess her nicht anders, und da habe ich dann auch wieder gedacht, woran hat es gelegen? Also ich kann es euch nicht sagen. Es ist wirklich der Brüller. Also ich bin wahnsinnig dankbar dafür, dass ich so eine gute Grundordnung habe und dass ich alles digital habe und mich wirklich dann nur um diese wenigen Schreiben, die mich mal so jede paar Monate erreichen, kümmern muss. Es hat sich jetzt in letzter Zeit tatsächlich so ein bisschen gehäuft. Also ich hatte jetzt in den letzten 2 Monaten 3 negative Erfahrungen, was die Bürokratie in Deutschland angeht. Also sonst habe ich das oft, dass ich gewisse Prozesse schon relativ gut nachvollziehen kann. Also sowohl von der Logik oder dass ich halt auch für mich merke, ich steige da durch, dass ich das dann durchlaufen kann. Aber bei diesen 3 Themen muss ich einfach sagen, das war wirklich so unter der Gürtellinie. Also was da alles passiert ist, das ist wirklich, also wenn ich jetzt wirklich mal ehrlich sage, es ist einfach nur frech. Also das, was da abgelaufen ist, ich bin einfach absolut schockiert. Also ich möchte gerne diese 3 Erfahrungen auch mit euch teilen, weil ihr wisst, ich bin grundlegend ein sehr ordentlicher Mensch. Das heißt, ich lege sehr viel Wert darauf, dass ich mich an Fristen halte, also sprich, dass ich meine Steuererklärung regelmäßig bzw. zeitnah mache. Das heißt, ich habe immer schon im Januar oder spätestens im Februar einen Termin bei meiner Steuerberaterin, damit meine Erklärung relativ schnell fertig ist, und ich habe Ende April meistens den Bescheid, dass ich den halt dann auch bei meinen Versicherungen einreichen kann. Und grundsätzlich bin ich ja auch sehr sortiert, also dass ich auch immer einen Überblick habe. Also bei mir geht auch kein Schreiben verloren in irgendeinem Papierstapel oder in irgendeinem digitalen Chaos. Also ich bin grundlegend einfach vom Typ her so. Und sonst würde ich das ja hier auch nicht machen, was ich gerade beruflich tue. Und ich habe mich bei diesen 3 Erfahrungen so gefühlt, als wäre ich der letzte Idiot. Also als hätte ich irgendwie gar nichts richtig gemacht. Also wirklich, ich habe mich so bescheuert gefühlt, als hätte ich mich gar nicht richtig informiert. Und das ist bei mir, glaube ich, auch so ein kleiner Triggerpunkt, weil ich dann so denke, ja, ich bin sonst echt so korrekt, und dann wird mir indirekt unterstellt, dass ich Schreiben nicht beantworte oder übersehe oder etwas nicht eingereicht habe oder etwas nicht beantragt habe. Also ich muss euch das jetzt einfach mal alles 3 erzählen, weil das lag mir sehr auf dem Herzen. Ich habe auch bei Instagram eine Abstimmung gemacht, und da haben tatsächlich einstimmig, also wirklich keiner hatte gesagt, dass er das nicht will, einstimmig wollten alle diese Podcast-Folge zu meinen Bürokratieerfahrungen hören. Und das muss ich jetzt einfach mal mit euch teilen, weil natürlich bleibe ich, nur weil ich jetzt Digitalisierungsexpertin bin, nicht von solchen Themen verschont, sondern auch mir passieren manchmal Dinge, bei denen ich halt denke, wieso ist das jetzt so? Also wieso ist da der Prozess so, oder was ist bei diesen Behörden und Firmen falsch organisiert? Und das möchte ich halt gern einfach jetzt mal mit euch teilen. Also ich starte einmal mit dem ersten Beispiel. Und zwar war es so, also in jedem Fall habe ich einen Brief bekommen, über den ich mich wahnsinnig gefreut habe. Nicht. Also, es war so, ich habe einen Brief bekommen vom Bundeszentralamt für Steuern. Also erstens habe ich noch nie von dieser Behörde Post bekommen, und zweitens war ich auch von dem Inhalt halt sehr schockiert. Also es war so, dass mir gesagt wurde, ich hätte meine Umsatzsteuererklärung, ich bin ja ganz normal umsatzsteuerpflichtig, ne, wie viele Unternehmen in Deutschland, dass ich die nicht abgegeben hätte. Dann habe ich gedacht, okay, ich kann das nachweisen. Also ich habe ein Buchhaltungsprogramm Lexware Office, damit reiche ich meine Umsatzsteuererklärung bzw. die Voranmeldung reiche ich immer zum 10. des Monats dann ein. Es gibt eine sogenannte Dauerfristverlängerung. Also ich komme ja aus dem steuerlichen Bereich. Das bedeutet, dass man die Möglichkeit hat, wenn man sagt, ich schaffe das nicht bis zum 10. des Folgemonats, dass es dann sozusagen der 10. bis zum überfolgenden, also übernächsten Monat ist. Wenn ich zum Beispiel sage, ich habe jetzt die Umsatzsteuervoranmeldung von Januar und die muss ich bis zum 10. Februar abgeben, und man hat eine Dauerfristverlängerung, dann kann man die Umsatzsteuervoranmeldung von Januar auch erst am 10. März abgeben. Es war so, dass ich diese Dauerfristverlängerung, also ich hätte die Möglichkeit gehabt, dass meine Steuerberaterin das macht. Ich habe mich aber dagegen entschieden, weil ich gesagt habe, das ist alles gut. Also ich muss ja in dem Sinne nichts vorbereiten. Mein Buchhaltungsprogramm hat ja alle Belege, hat meine Zahlungsein- und Ausgänge, also und die Belege mit den Kontobewegungen verknüpft. Und alles, was ich dann in dem Sinne bis dahin, also bis zum Monatsabschluss dann an Einnahmen gemacht habe oder auch an Ausgaben hatte, das wird ja dann miteinander verrechnet. Also die Geschichte kennt ihr ja alle. Dann habe ich das auch, seitdem ich umsatzsteuerpflichtig bin, natürlich immer zeitnah gemacht. Und das ist wirklich bei meinem Buchhaltungsprogramm auch total easy. Also es sind im Prinzip nur zwei Klicks. Ich muss dann einfach nur auf den Monat gehen, den auswählen. Dann steht da halt die Summe. Dann gehe ich auf Übermitteln. Und dann wird die sogenannte ZM, das ist eine zusammenfassende Meldung, erstellt. Und dann habe ich damit sozusagen eine Art Beleg, dass die Umsatzsteuervoranmeldung an das Finanzamt gegangen ist. Und zusätzlich guckt natürlich meine Steuerberaterin auch so jedes Quartal oder jedes halbe Jahr mal da drüber und schaut halt, dass das auch alles richtig läuft. Deswegen, und dann habe ich gedacht, gut, das funktioniert ja alles. Sonst hätte auch meine Steuerberaterin mir ja auch eine Info gegeben, dass irgendwas, ja, dass ich irgendwas falsch angegeben habe oder falsch gemacht habe, was auch immer. Ja, und dann war es auf jeden Fall so, dass in dem Schreiben halt stand, ich hätte diese zusammenfassende Meldung nicht abgegeben, was halt wirklich nicht stimmt, weil ich habe die Umsatzsteuererklärung abgegeben. Das wurde mir auch direkt für 3 Monate dann unterstellt. Und zusätzlich stand da auch eine Strafe von 5.000 Euro drin, wo ich dann dachte, okay, spannend. Ja, ich habe dann natürlich direkt bei diesem Bundeszentralamt für Steuern angerufen, habe nachgefragt. Es war tatsächlich so, dass ich in einer Rechnung, also ich verkaufe ja keine Ware, sondern ich verkaufe sozusagen ja nur meine Dienstleistung. Und als Ware habe ich ja in dem Sinne keine physischen Produkte, sondern nur digitale Produkte. Und in der Rechnung war wohl bei einer Dienstleistung, die ich jemandem berechnet hatte, gekennzeichnet, dass es eine Ware gewesen ist. Und ich kann euch wirklich nicht sagen, wie das passiert ist, weil ich habe ja die Rechnung immer, also ich habe bei mir gar nicht die Möglichkeit oder habe ich auch bei mir gar nicht, ich habe ja die Position bei meinen Rechnungen eingespeichert und da habe ich gar nicht die Möglichkeit zu sagen, ich verkaufe Ware. Beziehungsweise ich habe es einfach gar nicht hinterlegt. Das heißt, für mich ist das absolut schleierhaft, wie es möglich sein kann, dass das auf einmal hinterlegt ist, weil ich habe ja schon so viel Rechnung geschrieben und es war immer in Stunden berechnet. Und so war es halt bei der Rechnung auch und irgendwie war aber irgendwas falsch einkategorisiert als Ware. Und dann habe ich nur gesagt, okay, dann werde ich die Rechnung stornieren, beziehungsweise wir buchen das um. Also meine Steuerberaterin habe ich dann kontaktiert und sie hat das dann umgebucht, dann war auch alles gut. Aber es war halt erstmal ein riesengroßer Schock, weil halt in diesem Schreiben von dem Bundeszentralamt für Steuern nicht drin stand, also nicht das drin stand, was die mir am Telefon gesagt haben. Da stand halt dann einfach nur drin, ja, sie haben die Umsatzsteuererklärung nicht abgegeben, beziehungsweise die Umsatzsteuervoranmeldung. Und wenn sie die nicht bis dann und dann nachreichen, müssen sie 5.000 Euro zahlen. Und ich dachte so, ja, klasse. Also gerade ich so, ne? Also ich will jetzt niemanden schlecht machen oder so, aber gerade ich, der so überkorrekt ist und wirklich, ich gebe immer am 1. oder 2. des Folgemonats, mache ich diese Umsatzsteuervoranmeldung und dann kriege ich so einen davon Latz geknallt. Also das fand ich so schockierend. Naja, auf jeden Fall hat meine Steuerberaterin das geregelt. Also es ist jetzt alles gut. Ich habe ihr das Schreiben geschickt. Sie hat dann das bei mir umgebucht im Buchhaltungsprogramm und jetzt ist das erledigt, der Fall. Aber ich habe halt auch zu denen dann am Telefon gesagt, also zu diesem Bundeszentralamt, wieso schreiben sie mir nicht in das Schreiben rein, dass die Rechnung vom, also es war eine Rechnung aus Oktober, die fiel also in dieses Quartal, wo ich ja die Voranmeldung angeblich nicht abgegeben habe. Wieso sagen sie dann nicht einfach hier, die Rechnung von so und so wurde als Ware berechnet, obwohl sie doch eigentlich nur eine Dienstleistung als ja, wie heißt das, als Gewerbe beziehungsweise bei sich in dem Buchhaltungsprogramm angelegt haben. Das hätte man ganz einfach klären können, wenn man das einfach in 2 Sätzen mal geschrieben hätte. Aber man versetzt die Leute dann lieber erst in riesengroßen Schock, um dann dementsprechend dann noch ganz viel Nacharbeit dann leisten zu müssen. Und was ich halt auch nicht verstanden habe, war, dass dann nicht dieser eine Monat, also die Rechnung wurde im Oktober von mir fakturiert, dass da nicht drin stand, dass der Oktober falsch ist, sondern dass wirklich die ganzen letzten 3 Monate als falsch bzw. nicht abgegeben markiert wurden, wo ich so dachte, das kann ja gar nicht sein, weil das betrifft ja nur die Rechnung von Oktober. Also ich mache die Umsatzsteuererklärung halt monatlich und nicht vierteljährlich. Und wieso sagen die das dann, also beziehen die das dann direkt auf 3 Monate? Also das habe ich alles von der Logik nicht verstanden. Ich fand es einfach nur frech. So, das war das erste Thema. Ihr seht schon, das wird eine emotionale Folge, aber ich muss das einfach mit euch teilen. Ich sag's euch, also das ist für mich ganz wichtig, dass ihr auch mal wisst, was hier so los ist. Ja, dann hatten wir den zweiten Punkt. Das fand ich auch super witzig, den Fall. Da geht es um meine Krankenversicherung. Also ich habe mich ja dazu entschieden, in meiner Selbstständigkeit gesetzlich krankenversichert zu bleiben. Das hat tatsächlich einige Gründe, da könnte ich gefühlt auch noch mal eine extra Podcast-Folge drüber drehen, aber ich habe das tatsächlich bei mir aus dem privaten Umfeld oder auch beruflich von vielen Kunden, die schon im gesetzteren Alter sind, gehört, dass die private Krankenversicherung nicht der Brüller ist, und ich war tatsächlich auch selber mal privat versichert und ich muss sagen, es gab viele Aspekte, wieso ich mich dagegen entschieden habe. Ich will da jetzt auch gar nicht irgendwie eine Bewertung zu abgeben. Also das darf jeder Mensch für sich selber entscheiden. Ich habe auch Leute im Freundeskreis, die sind privat versichert und feiern das total ab. Ich habe aber auch viele, die natürlich gesetzlich versichert sind, weil es, wenn man angestellt ist, auch nicht anders geht. Und die dann für sich sagen, ja, ich finde das so gut. Also ich will da jetzt nicht irgendwie sagen, dass das ja besser oder schlechter ist. Ich will nur sagen, dass für mich persönlich die beste Lösung die gesetzliche Krankenversicherung war. Und ich habe mich da übrigens damals sehr intensiv zu informiert. Das war im April 2022. Das war kurz, bevor ich mich Vollzeit selbstständig gemacht habe. Das war am 1.5.22. Da habe ich bei so vielen Versicherungen angerufen und habe wirklich 3 Tage keine Kundentermine gemacht, um mich bezüglich Versicherungen, Tarifen und auch allgemein, also was brauche ich für Versicherungen, welcher Tarif ist für mich sinnvoll als Selbstständiger, kriege ich da noch so eine Art Gründungsbonus und so, habe mich da so lange informiert. Also ich habe wirklich da viel Zeit investiert, damit ich halt ganz genau für mich die richtigen Versicherungen in der Selbstständigkeit wähle, dass ich nicht zu viel Versicherung habe, aber auch nicht zu wenig und auch halt dann die passenden Tarife. Genau, das heißt, ich bin gesetzlich krankenversichert und dann war es so, also es ist ja grundsätzlich so, dass bei der Krankenversicherung der Beitrag immer so bemessen wird, wie man, also es ist ein einkommensgesteuerter Beitrag. Das heißt, wenn ich jetzt mehr verdiene, muss ich natürlich auch mehr Versicherung zahlen. Und wenn ich da mal weniger verdiene, also ein Jahr zum Beispiel habe, wo ich weniger verdiene als im Vorjahr, dann muss ich natürlich auch weniger Versicherung zahlen. Also es ist eigentlich eine ganz einfache Rechnung. Und es ist halt so, dass man, also das ist auch gesetzlich so, wenn du in der Renten- und Krankenversicherung bist, also in der gesetzlichen jeweils als Selbstständiger, dann musst du immer im Folgejahr unaufgefordert den Einkommensteuerbescheid nachreichen. Also den, wenn ich jetzt sage, hier, wir haben jetzt 2025, dann muss ich, wenn ich die Erklärung von 24 fertig habe, dann die Erklärung dementsprechend den Einkommensteuerbescheid von 2024 dann unaufgefordert an meine Renten- und Krankenversicherung schicken, damit die dementsprechend vom Vorjahr den Beitrag anpassen können. Also es ist eine total einfache Sache. Wie gesagt, ich gehe immer im Januar zum Steuerberater. Ich habe die Erklärung meistens Mitte Februar, spätestens Anfang März fertig. Die wird dann zum Finanzamt geschickt und dann ergeht der Bescheid und dann schicke ich den sofort, wirklich meistens sogar an dem Tag, wo ich den Bescheid bekomme, schicke ich den sofort an meine Kranken- und Rentenversicherung weiter. Das ist halt meistens Anfang April, was ich eigentlich vom Zeitfenster ganz gut finde. Also ich glaube, es ist auch schwer, das noch weiter vorher hinzubekommen. Ja, jetzt kommen wir zu der Story. Ich habe von meiner Krankenversicherung, ich habe einen gewissen Beitrag, den ich im Monat gezahlt habe. Und dieser Beitrag wurde dann von einem auf den nächsten Monat schlagartig vervierfacht. Ich habe dann erst gedacht, okay, ist das jetzt irgendwie eine Nachzahlung, die damit integriert haben? Aber der Beitrag war dann in den Folgemonaten genauso hoch. Das heißt, es wurde einfach mal der Höchstsatz berechnet von meiner Krankenversicherung. Und ich habe dann gedacht, okay, was ist hier gerade falsch gelaufen? Und habe dann da angerufen. Und dann war es tatsächlich so, also die waren auch so ein bisschen, ich sag mal in Anführungsstrichen, angepisst und haben dann gesagt, ja, sie hätten mir ja 3-mal ein Schreiben per Post geschickt, ich habe da wieder so viel Gedanken zu diesem Thema. Also erstens war es so, dass die gesagt haben, sie hätten mir ein Schreiben geschickt, 3-mal per Post. Das Witzige ist, dass ich dieses Schreiben nicht bekommen habe. Also ich leere jeden Tag, beziehungsweise mein Freund, der hat den Briefkastenschlüssel, der leert jeden Tag den Briefkasten. Das heißt, es ist unmöglich, dass dieser Brief von mir irgendwie übersehen wurde. Das ist der erste Punkt. Das heißt, der Brief ist irgendwie nicht angekommen. Was total komisch ist, weil wir haben dann auch nochmal meine Postadresse überprüft, da war auch nichts falsch geschrieben, also war alles korrekt. Der Brief ist nicht angekommen, wurde 3-mal geschickt. In dem Brief stand drin, dass die eine Einschätzung zu meinem Einkommen von dem Vorjahr haben wollten, damit die den Beitrag anpassen können. Dann haben die sich gedacht, ach, die Schumann, ich kriege keine Antwort von der, wir nehmen mal den Höchstsatz. Das war halt dieses Thema. Und es war so, dass ich in dem Online-Portal von meiner Krankenversicherung angegeben habe, dass ich alles online in dem Portal zur Verfügung gestellt haben will, weil ich dann auch immer eine E-Mail-Benachrichtigung bekomme und dann kann ich halt oder werde über die App benachrichtigt und kann dann sofort das Dokument runterladen oder durchlesen und darauf antworten. Und das Problem war, dass ich weder in dem Online-Portal noch per Post etwas bekommen habe. Das heißt, ich wusste überhaupt gar nicht, dass die was von mir wollten. Dann habe ich denen das auch am Telefon so gesagt, also die waren da sehr verwundert drüber und da war es auch wieder so, dass es ein bisschen so dargestellt wurde, als würde ich meinen Briefkasten nicht leeren oder als würde ich Dokumente in irgendeinem Haufen, würden bei mir irgendwo verschwinden und ich würde die übersehen oder ich würde die zu spät beantworten und die hätten wohl auch zweimal eine Erinnerung geschickt und die haben ja keine Rückmeldung bekommen. Und dann habe ich nur gesagt, ich bekomme das doch eigentlich online. Ja, nee, also das müssen wir ihnen per Post schicken, das können wir ihnen nicht online in dem Portal hochladen. Naja, und dann waren wir halt einfach an diesem Punkt, dass die was von mir wollten, also diese Information zu meinem Einkommen und ich habe sie denen nicht gegeben. Und dann wurde halt dieser Höchstsatz berechnet, was ich halt wirklich auch heftig fand. Und dann habe ich nochmal ein Schreiben bekommen, was auch wieder nicht online in dem Portal zur Verfügung gestellt werden konnte. Also ich frage mich manchmal, wozu ich das überhaupt ankreuze, sondern es wurde mir wieder per Post geschickt. Und dann habe ich gesagt, wieso schicken Sie mir das nicht einfach in diesem Portal? Naja, und dann haben sie es mir per Post geschickt, dann kam es witzigerweise sofort an, also nach 3 Tagen war dieses Dokument da. Das fand ich total merkwürdig, weil ich dachte, wieso ist es jetzt auf einmal da? Es war ja kein Fehler in der Adresse oder irgendwas, aber jetzt ist es ja angekommen. Naja, dann habe ich das Dokument bekommen, habe es natürlich dann sofort ausgefüllt und dann kam noch der Oberknaller und da ist mir wirklich der Kragen geplatzt. Die haben nämlich zu mir gesagt, ich hätte denen keinen Einkommensteuerbescheid geschickt. Und das war wirklich, also da habe ich echt gedacht, ich bin im falschen Film, weil ich habe es euch ja gerade erklärt, ich schicke jedes Jahr den Einkommensteuerbescheid ungefähr im April. Und dann haben die gesagt, ja, das wäre viel zu spät. Und da habe ich gesagt, wann soll ich bitte den Bescheid schicken. Ich kann ja die Erklärung erst machen, wenn das Jahr abgeschlossen ist. Also ich finde April eigentlich okay, also dafür, dass es halt vom Vorjahr ist. Und mehr kann ich ja auch nicht machen, als im Januar zu meiner Steuerberaterin. Also ich habe meistens am 3. Januar den Termin bei meiner Steuerberaterin. Dann braucht sie ungefähr halt bis Februar. Oder sie sagte sogar, dass man die Daten auch teilweise erst in dem Portal ab Mitte Februar oder Anfang März abrufen kann. Also diese aktualisierten Daten dann von dem Elster-Portal ist das, meine ich. Und dann kann sie es halt erst zum Finanzamt schicken. Das Finanzamt darf, glaube ich, bis zu 3 Monate sich Zeit lassen für die Erstellung der, also nicht der Erklärung, sondern für die Erstellung des Bescheides oder für das Durchgucken der Erklärung und Erstellung des Bescheides so rum. Und da habe ich wirklich gedacht, wie früh machen das denn andere Unternehmen? Also bevor das Jahr, ja, ich kann es jetzt wieder 10-mal sagen, ich fand es völlig kurios, dieses Thema. Und dann war es wohl so, dass sie das komplett geändert haben, diese Regelung. Also dass die gesagt haben, ja, der Bescheid, wenn der so spät eingereicht wird, dann müssen die wohl vorher noch ein Schreiben schicken und müssen eine Einschätzung über das Einkommen bekommen. Und dann habe ich nur gesagt, dass ich 2022 mich ganz genau informiert habe, was meine Pflichten sind und so weiter. Und dass ich ab 2023 sofort immer den Bescheid geschickt habe von dem Vorjahr im April, damit die halt diesen Beitrag sofort berechnen können. Und jetzt ist es wohl so, also das scheint sich in diesen 3 Jahren komplett verändert zu haben, was mich auch ein bisschen wundert, dass man nicht nur den Bescheid ganz früh einreichen muss, sondern zusätzlich noch diese Erklärung des Beitrages, also eine Einschätzung von dem Einkommen während des Jahres gemacht werden muss. Das heißt, ich schicke im Prinzip den Bescheid im April hin, der wäre jetzt für 2024 und dann kriege ich on top nochmal ein Schreiben, auch ungefähr im April, wie denn mein Einkommen 2025 ist, wo ich so denke, kümmert euch doch erstmal um das Vorjahr und setzt den Betrag fest, damit ich den 2025 zahle und ändert doch jetzt nicht noch ein zweites Mal den Betrag in 2025. Also wie viel Zeit muss man haben? Das finde ich so absurd. Also da war ich einfach komplett geschockt und dachte so, also erstens, dass ich überhaupt was per Post bekomme, wo ich digital doch hinterlegt habe. Zweitens kommt das per Post dann nicht an und drittens habe ich ja diesen blöden Bescheid hingeschickt. Also das kann ich sogar auch bei mir im Postausgang nachweisen. Also Da war ich wirklich sowas von sprachlos, weil ich habe eigentlich mit meiner Krankenversicherung immer sehr gute Erfahrungen gemacht und war auch immer echt ja, total begeistert davon, wie viel die bezahlen, also so an Gesundheitssachen, was die alles so unterstützen, wie digital das abläuft, wie einfach das geht, wie nett die alle sind. Und da habe ich wirklich gedacht, ich spinne. Also da habe ich mich auch wieder gefühlt wie der letzte Schlons, weil ich dachte, was soll ich bitte noch machen? Also mehr als einreichen kann ich ja nicht. Und dass die jetzt einfach noch ein zweites Mal diesen Beitrag da, also dieses Einkommen bestätigt haben wollen oder dann während des Jahres das noch haben wollen, das habe ich absolut nicht verstanden. Also ich verstehe das wirklich, wenn jetzt jemand gar nichts einreicht, dann muss ja, das ist ja auch bei dem Finanzamt, bei den Steuern so, wenn jetzt ein Unternehmen gar nichts einreicht, also weder beim Steuerberater die Steuererklärung macht, noch bei einer Krankenversicherung einen Bescheid hat, den man vorzeigen kann, weil ja die Steuererklärung nicht gemacht wurde, dann ist das ja ein komplett anderer Kehrschluss. Aber ich habe es nicht verstanden, wieso es bei mir gemacht wird, Leute. Also ich kann es nicht sagen. Ich war einfach nur auf 180. Das war der Oberbrüller. Naja, das war der zweite Fall. Dann komme ich jetzt zu dem dritten Fall. Der ist tatsächlich, ja, noch nicht lange her, also ein paar Tage. Und zwar habe ich von der GEZ, also von unserem geliebten ARD-ZDF-Beitragsservice, ein Schreiben bekommen, dass ich für mein Unternehmen GEZ zahlen muss. Und da habe ich auch gedacht, okay, wieso muss ich denn GEZ zahlen? Ich zahle ja, also ich habe ja mein Unternehmen in der Privatwohnung, da ist der Standort, ich habe ja kein externes Büro und ich zahle ja über die Privatwohnung natürlich GEZ, so wie jeder andere Mensch auch. Und dann schicken die mir ein Schreiben, nachdem ich 4 Jahre selbstständig bin und sagen, hier, wir wollen GEZ. Dann habe ich denen das erklärt, dass es in einer Privatwohnung ist. Das war dann tatsächlich auch gut. Also da haben sie dann auch gesagt, ja, das passt alles. Sie müssen ihr Unternehmen halt anmelden bei der GEZ und müssen dann sind dann beitragsfrei, sodass ich halt dann sage, ich zahle von meinem Privatkonto GEZ, aber halt von dem gewerblichen muss ich es natürlich dann nicht nochmal zahlen, weil das gilt ja pro Haushalt. Also da war alles gut. Das hat auch funktioniert, wobei das auch ein ziemlicher Kampf war, da irgendwie sich telefonisch durchzuwühlen durch diese ganzen Durchwahlen und ach ja, das macht mich immer verrückt, diese Warteschleifen, das ist nicht so mein Ding. Also ich bin da eigentlich immer relativ geduldig und ich hatte auch wirklich schon total viele nette Leute am Telefon von Behörden, die sehr hilfsbereit waren, aber bei der GEZ, ich weiß nicht, ob die da die ganzen unfreundlichen Menschen hingeschickt haben, aber das ist irre, was ich da jetzt erlebt habe. Naja, das war dann geklärt. Dann habe ich gedacht, okay, dann haben sie gesagt, ja, wir schicken ihnen ein Schreiben, dass ihr Unternehmen dann beitragsfrei ist. Und dann habe ich gesagt, ja, cool, perfekt, dann ist das ja geregelt. Und dann habe ich das Schreiben bekommen und dachte, gut, das ist jetzt einfach ein Bestätigungsschreiben. Das hebe ich mir natürlich auf und alles ist super. Und dann war da das nächste Anliegen und ich dachte so, was wollt ihr eigentlich jetzt noch von mir? Und dann ging es darum, dass mein Auto auch, also dass ich für mein Auto auch GEZ zahlen muss. Und das ist so lustig, weil ich kenne mich wirklich mit so vielen bürokratischen Themen und Zahlungen aus. Und ich habe es gerade erzählt, dass ich mich am Anfang der Selbstständigkeit echt bei Hans und Franz informiert habe bezüglich diesen ganzen Zahlungen, Versicherungen, Steuern. Also ich wusste alles bis ins Detail auswendig. Und mich haben sogar wahnsinnig viele Kollegen, die sich selbstständig gemacht haben, gefragt, wie ich das alles geregelt habe und was ich wo wie erfragt habe und so, weil die das so klasse fanden, wie ich das bei mir organisiert habe. Also ich habe mich manchmal gefühlt wie so ein Gründerhaus, was so die Fragen von den Startups beantwortet. Und da habe ich gedacht, komm, du machst das alles richtig, alles super, aber wir wissen ja, Unwissenheit schützt nicht, ne? Naja, und dann kam der nächste Knaller und dann wurde gesagt, ja, Sie müssen für Ihr Auto GEZ zahlen. Und klar, ich habe in meinem Auto jetzt keinen Fernseher, aber ich habe ja ein Radio und ich wusste das tatsächlich nicht. Also ich habe jetzt ja noch Glück gehabt, ich habe keine Strafe bekommen, wie beim Bundeszentralamt. Wobei, also Strafe gedroht in Anführungsstrichen, die habe ich ja beim Bundeszentralamt auch nicht bekommen, aber da stand jetzt nichts von der Strafe, da stand halt nur, Sie müssen Ihr Auto anmelden, geben Sie das Beitragskonto an und so weiter. Das kostet irgendwie 6 € im Monat und 18 im Quartal. Also das ist jetzt kein großer Betrag, aber es ist halt auch wieder sowas, über das ich mich so ärgere, weil ich denke, wieso muss ich denn jetzt schon wieder irgendwas zahlen? Also scheinbar müssen die Leute, Also die privaten Menschen müssen keine GEZ für ihr Auto bezahlen, aber die gewerblichen Menschen müssen GEZ für ihr Auto bezahlen. Das finde ich total verrückt. Also das verstehe ich gar nicht, wozu das gut sein soll, weil da steht halt drin, dass alle, die ein Fahrzeug haben, was nicht nur privat, sondern auch gewerblich genutzt wird, da muss man halt GEZ für zahlen. Also das ist wirklich was, da habe ich jetzt wieder was Neues gelernt fürs Leben. Das wusste ich nicht. Vor allem war jetzt die Frage für mich, muss ich jetzt die GEZ, weil ich bin ja seit über 4 Jahren selbstständig, muss ich jetzt die GEZ von 4 Jahren noch rückläufig bezahlen? Es wären jetzt nur 250 Euro, das ist jetzt kein Riesenbetrag. Aber da stand halt nichts dazu. Und dann habe ich, jetzt haltet euch fest, deswegen, das war der Oberknaller, ich habe dann ganz normal bei diesem Beitragsservice angerufen, nachdem ich Ewigkeiten in der Warteschleife gewartet habe und nachdem man ja auch mal 20 Cent für diesen Anruf zahlt, hatte ich dann eine total liebe Mitarbeiterin und habe die einfach mal nur aus Interesse gefragt. Also ich wollte ihr damit auch absolut keinen Vorwurf machen, weil die kann da natürlich auch nichts für. Aber ich hatte einfach nur mal gefragt, also erstens, wieso muss ich als gewerblicher, also als Unternehmen, wieso muss ich GEZ für mein Auto zahlen? Also wieso muss das eine Privatperson nicht machen? Und auch dann diese Frage, wieso bekomme ich das Schreiben erst jetzt? Weil ich bin ja seit 4 Jahren selbstständig. Und dann, wir hatten uns so, ja, 2, 3 Sätze unterhalten und dann hat die wirklich einfach aufgelegt und hat gesagt, ihr ist das zu blöd. Und ich dachte so, wo bin ich hier eigentlich? Also ich habe bei der GEZ jetzt locker insgesamt 7 bis 10 Mal angerufen für 20 Cent, was ich eh schon so frech finde, dass das wieder Geld kostet und kriege einfach keine Antwort. Und ich denke immer so, ich habe da wirklich jetzt keinen angeschrien oder beleidigt. Also ich bin jetzt wirklich nicht irgendwie übergriffig oder taktlos geworden, sondern ich habe einfach ganz normale Fragen gehabt, weil ich habe keine Lust, dass dann später kommt, ja, Sie sind ja schon seit 4 Jahren selbstständig, Sie müssen die Beiträge von vor 4 Jahren zahlen. Also dann würde ich es halt gerne jetzt einfach einmal zahlen, weil das wird ja dann auch mit der Zeit nicht weniger. Aber dass sie dann einfach auflegt und sie sagt, das ist ihr zu blöd. Also wozu rufe ich denn da an? Also, weil ich es halt nicht besser weiß. Also, ich habe halt auch mal Situationen, in denen ich nicht die größte Ahnung habe. Also, ich saß da heute Morgen, ist jetzt gerade Montag, wo ich den Podcast hier aufnehme, ich saß da heute Morgen um 8 Uhr und dachte mir so, wo sind wir hier? Also, wenn ich nicht mal von den Leuten, die da arbeiten, eine Antwort bekomme und ja auch noch Geld für diesen Anruf bezahle, ich kann da halt nicht, klar kann ich da jetzt 10 Mal anrufen, aber es sind dann halt irgendwann auch wieder 2 Euro. Also, ich weiß, das ist nicht viel Geld, aber ich finde es ich zahle nirgendwo Geld, wenn ich da anrufe. Und dann bei der GEZ zahlst du Geld und kriegst so eine beschissene Auskunft. Also, ist ja doppelt bekloppt. Also, ich verstehe es wirklich gar nicht. Also, da muss ich auf jeden Fall nochmal ran. Also, mein To-Do ist jetzt, dass ich da diesen Bogen ausfülle. Genau, ich habe übrigens auch gefragt, ob ich den digital ausfüllen kann, weil das fand ich auch immer total amüsant, dass die dann bei GEZ sagen, ja, sie können das digital ausfüllen. Dann fülle ich das aus und dann sind gefühlt 5 Felder, wo ich was ausfüllen soll, was aber halt nicht der Fall ist. Also das ist ganz verrückt. Ich hatte einmal, das war auch nach 7 Anrufen oder so, eine ganz liebe Dame dran, die hat das dann auch, also das Anliegen mit meiner beitragsfreien Firma jetzt für die GEZ, weil ich ja über die Privatwohnung zahle, die hat das sofort am Telefon geregelt, die war da richtig fit und kompetent. Aber alle anderen, die ich wirklich dran hatte, also alle 9 anderen Mitarbeiter, waren einfach grundlegend scheiße. Das tut mir wirklich leid, dass ich das gerade so sage, aber es ist einfach gerade meine Erfahrung und ich bin da echt ein bisschen genervt von diesem Thema, weil ich so denke, was soll ich da jetzt noch machen? Also ich kann ja nur anrufen und fragen. Oder ich kann einfach gar nichts machen und dann kriege ich auch wieder eine Strafe von 5.000 Euro oder was. Also das ist wirklich das Problem, dass da in Deutschland diese ganzen Behörden und so sind telefonisch total schlecht erreichbar und haben dann teilweise wirklich eine Laune bis sonst wohin, obwohl man eine ganz normale Frage stellt, weil man halt einfach nicht weiß, was muss ich jetzt mit dem Dokument machen. Und klar, ich werde das Dokument jetzt ausfüllen. Also das sind so im Prinzip, wie soll ich das nennen, Formulare, das werde ich natürlich ausfüllen, werde denen das zurückschicken und dann werde ich auch Beiträge für mein Auto zahlen, wenn ich das muss, klar, also da kann ich mich ja eh auch nicht gegen weigern, aber mich interessiert trotzdem die Frage, Wieso bekomme ich nach 4 Jahren diesen Brief, als hätte ich gestern erst mein Gewerbe angemeldet? Und dass sie dann so reagiert, das fand ich wirklich völlig verrückt. Also ja, das ist die Erfahrung des Lebens. Also ich sage ja immer, Bürokratie hat hier in Deutschland nichts mit Logik zu tun. Ich habe zwar viele Prozesse hier schon durchblickt, wie gesagt, aber sind natürlich auch stark optimierbar, aber irgendwie, ich habe sie halt ja durchblickt in dem Sinne, dass ich sage, ich nehme es wortlos hin und durchlaufe es halt, weil es von mir verlangt wird, aber nicht, weil ich sage, das hat was mit Logik zu tun oder Einfachheit. Und das ist wirklich ein großes Problem. Also ich hoffe, die Folge war jetzt nicht zu emotional, also dass ich mich jetzt hier zu viel aufgeregt habe und ihr denkt, boah, die Julia ist ja total aufgewühlt von diesem Thema, aber es ist tatsächlich so. Also es ist so, ich bin sehr genervt von diesem Thema, also von diesen drei Sachen oder drei Erfahrungen, die ich da machen dürfte. Klar bin ich auch wieder auf eine andere Art und Weise dankbar, aber ich versuche halt immer aus Situationen zu lernen. Und für mich ist das jetzt gerade wirklich schwer, aus diesen drei Situationen Learning rauszuziehen, weil es bei der ersten Situation so war, dass ich das abgegeben habe, was von mir verlangt wurde. Bei der zweiten Situation habe ich den Brief schlichtweg einfach dreimal nicht bekommen. Und bei der dritten Situation war es halt diese Ungewissheit, nicht Ungewissheit, die Unwissenheit, dass ich den Beitrag gar nicht zahlen muss. Und das ist wirklich, also ich will mich jetzt hier gar nicht irgendwie rausreden, aber ich frage mich dann immer noch, oder immer, was muss ich denn noch machen, damit ich es dann richtig mache? Also damit nicht solche Mahnungen oder Drohungen von irgendwelchen Zahlungen auf mich zukommen, dass ich was nicht eingereicht habe, dass ich Informationen nicht weitergegeben habe, dass ich was nicht gezahlt habe. Also was muss ich noch tun? Weil ich habe alles bei mir so empfangsbereit, ich habe keinen vollen Briefkasten, ich habe kein überfülltes E-Mail-Postfach und ich habe auch keinen Papierstapel, in dem irgendetwas verschwindet an Schreiben. Also ich habe das alles bei mir so aufgebaut, dass ich jederzeit etwas empfangen und bearbeiten kann und dass mir das im Normalfall wirklich auch absolut keinen Stress bereitet, weil ich weiß oder weil ich meine anderen Prozesse so vereinfacht aufgebaut habe und ja auch eine gute Grundordnung habe, dass ich weiß, das ist für mich jetzt gar kein Thema. Ne? Also normalerweise rege ich mich nie über sowas auf oder wenn, dann wirklich nur mal ganz kurz, aber dann ist das so nach 2 Minuten wieder gut. Aber das war jetzt sowas, das hat es jetzt gerade bei mir so, ja, also hat mich da gerade echt erwischt mit diesen Themen und das fast so ein bisschen zum Überlaufen gebracht, dass ich dachte, da muss ich mal eine Podcast-Folge drüber drehen, weil ich dachte, ich möchte euch da einfach mal dran teilhaben lassen, dass nicht immer alles perfekt läuft. Es läuft vieles gut, gar keine Frage. Und ich habe durch dieses Werkzeug, also durch das Ordnungswerkzeug, natürlich auch ganz viele Vorteile, dass ich sage, ich spare super viel Zeit. Ich fühle mich auch im Alltag in dem Sinne viel leichter. Also, dass ich sage, ich habe einfach viel mehr Freiraum, sowohl digital als analog. Und mir spart es auch wirklich viel Nerven, dass ich nicht irgendwie lang nach was suchen muss. Also grundsätzlich genieße ich das ja auch sehr ordentlich und klar und fokussiert und zuverlässig und sowas zu sein. Aber das war sowas, wo ich echt ein bisschen an mir gezweifelt habe und dachte, okay, was habe ich jetzt falsch gemacht? Also was hätte ich besser machen können, damit diese drei Situationen nicht vorgekommen wären? Und das Problem ist, dass ich diese Frage nicht beantworten kann. Also, dass mir nichts einfällt, wo ich jetzt sage, ach Mist, ah, da hättest du nochmal genauer hingucken müssen oder da hättest du früher drauf antworten müssen oder da hättest du nachfragen müssen. Also, das ist für mich wirklich gerade arg schwierig damit, also das klingt jetzt irgendwie so komisch, als müsste ich das so verarbeiten. Also, es ist jetzt gar nicht so, dass das so an mir nagt und dass ich jetzt sage, ich muss da jetzt irgendwie 10 Wochen drüber nachdenken, aber es ist einfach nur so, dass ich sonst mit Situationen besser sozusagen abschließen kann, wenn ich halt sage, das war das Learning, das ist jetzt blöd gelaufen, das mache ich nächstes Mal besser. Und jetzt ist es bei den drei Sachen so, dass ich denke, okay, woran hat es gelegen? Ich kann es euch nicht sagen. Ich bin echt sprachlos. Ich weiß es nicht. Und in diesen Situationen habe ich wieder meine Landwirte verstanden, weil ich dachte, ich kann euch sowas von nachvollziehen. Sowohl von eurer Verzweiflung, als auch von eurer Angst, als auch von eurer Wut auf diese ganze Bürokratie, dass es einfach zu viel ist und dass es unlogisch ist und dass man einfach nur denkt, ich tue gerade mein Bestes dafür, dass hier der Laden läuft und dass ich nicht morgen das Finanzamt oder eine andere Kontrolle vor der Tür stehen habe. Und dann kommen solche Schreiben. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Also, ich verstehe es nicht. Ich sag euch das. Aber gut, wir wollen hier nicht negativ, also ich will keine negative Oh Gott, ich kann schon gar nicht mal reden hier. Oh, ich war gerade 6 Stunden bei einer Kundin. Bei mir sind die Worte manchmal auch echt gefühlt aufgebraucht. Nein, ich wollte nur sagen, ich möchte die Folge auf keinen Fall mit einer negativen Stimmung beenden. Also lasst euch davon nicht runterziehen. Das soll eher eine Inspiration und eine Motivation sein, dass auch mir als Fachperson mit einer guten Grundordnung solche Situationen passieren, dass das völlig normal und menschlich ist, egal wie akkurat und korrekt ihr seid, dass immer mal wieder solche Schreiben reinkommen, bei denen ihr euch denkt, was habe ich jetzt gerade falsch gemacht, was könnte ich besser machen, und keiner wird euch diese Frage beantworten können. Und dass ihr da natürlich deswegen nicht abgeneigt seid, euer Büro zu organisieren und zu digitalisieren und alles auf Stand zu bringen, sondern dass ihr trotzdem sagt, wenn alles drumherum funktioniert und vereinfacht ist und auch im Bestfall in der gleichen Form, also digital vorliegt, dass dann solche Situationen auch natürlich Stress erzeugen, aber dass man grundlegend dann sich auch die Zeit nehmen kann und sagt, ich kümmere mich um diese einzelnen Themen, und dann sind sie irgendwann abgehakt, weil sie erledigt sind. So viel zu diesem Thema. Ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem gefallen. Ich hoffe, das war euch jetzt nicht zu negativ, aber es haben sich so viele diese Folge gewünscht und ich habe gedacht, ich möchte es einfach teilen. Also ich hätte mir jetzt in den Arsch gebissen, wenn ich gesagt hätte, ich hätte euch das alles nicht erzählt. Und dadurch, dass die Themen wirklich so aktuell sind, also dass sie mir teilweise heute passiert sind, kann ich da natürlich auch noch wirklich sehr gut und detailliert drüber sprechen, als wenn ich jetzt irgendwie sage, in einem halben Jahr spreche ich drüber, weil dann kenne ich den ganzen Prozess nicht mehr und kann das euch gar nicht mehr genau sagen, wie es abgelaufen ist. Genau. Gut, dann wünsche ich dir eine wunderschöne Frühlingswoche. Wir haben ja jetzt schon seit 2 Wochen Frühlingsanfang, also ich bin total happy, ich finde es total klasse. Ich freue mich auf die wärmeren Temperaturen, ich denke du auch. Und ja, wenn du dir auch noch irgendein Thema zu einer Podcast-Folge wünschst, dann schreib mir gerne bei Instagram eine Nachricht oder schick mir eine E-Mail, und ich freue mich natürlich auch immer über eine Bewertung. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. Lass dich nicht stressen von der Bürokratie, halte durch, und auch ich mache immer weiter, sehe immer das Positive an meiner Ordnung und an meinem digitalen Büro, und wir schaffen das auf jeden Fall alles, wir rocken das. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns oder hören wir uns nächste Woche.